DW Menschen und Märkte.
Wie umweltfreundlich oder schädlich ist der Klimagipfel? Entlassungen bei Siemens und keine Entlassungen bei Opel. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Viele der erwarteten 25.000 Teilnehmer der Weltklimakonferenz sind per Flugzeug nach Bonn gekommen. Einige der Konferenzräume werden mit Öl geheizt. Das klingt gar nicht gut, wenn man so an die Folgen fürs Klima denkt. Dennoch, sagen die Veranstalter, sei das die umweltverträglichste Weltklimakonferenz aller Zeiten. Statt aus Wegwerfbechern tränken die Delegierten aus wiederverwendbaren Flaschen und 60% aller Gerichte auf der COP23 seien vegan. Jörg Sauerwein hat sich selbst ein Bild gemacht.
Menschen aus knapp 200 Ländern der ganzen Welt sind nach Bonn gekommen. Sie verhandeln übers Klima oder beobachten die Verhandlungen. Sie tauschen sich aus oder sie zeigen ihre eigenen Ideen und Projekte für eine bessere Umwelt. Am Ende aber werden die meisten der erwarteten 25.000 Teilnehmer mit dem Flugzeug nach Bonn gekommen sein.
Ist das gut? Ne? Ich sehe das an der Stelle im höchsten Maße kritisch, weil ich auch nicht weiß, ob so eine große Kombo wirklich nötig ist, um weitreichende Entscheidungen zu treffen.
Nicht nur mancher Bonner stellt sich diese Frage, ob das wirklich gut ist. Anders geht es kaum, wenn wirklich alle Beteiligten mitreden wollen, sagen die Verantwortlichen. Und andere Klimakonferenzen waren zum Teil sogar noch größer. Bonn aber soll dafür die umweltfreundlichste Konferenz überhaupt werden, sagt Carsten Sach, Abteilungsleiter für Klimaschutzpolitik im Bundesumweltministerium. Es gibt kaum noch Papier, alle Infos werden digital verbreitet und der Strom stamme zu 80% aus erneuerbaren Energien. Und trotzdem hinterlässt die Konferenz natürlich einen gewaltigen CO2-Fußabdruck.
Wir kompensieren die Emissionen, die wir nicht vermeiden können, also die Emissionen durch Flugverkehr, durch Bahn, durch Autoanreise, durch Projekte, die sonst nicht stattgefunden hätten in Entwicklungsländern. Das sind sogenannte Gold-Standard-Produkte, sehr gute sozial und ökologisch zertifizierte Produkte.
Und dabei geht man erstmals nach dem sogenannten EMAS-Standard vor. Auch die vergangenen zwei Klimakonferenzen wurden schon zertifiziert, aber nach einem ISO-Standard, erklärt UN-Sprecher Nick Nuttall. Der sei gut.
That's good. But this EMAS-Standard is even better.
Der neue EMAS-Standard sei einfach noch besser, denn hier gäbe es strikte Anforderungen und rechtsverbindliche Regelungen. Staatlich zugelassene Umweltgutachter prüfen und auch die Industrie- und Handelskammer soll ein Auge auf das ganze Verfahren haben. Aber neben dem Ausgleich für Emissionen geht es den Veranstaltern auch darum, noch weniger als sonst zu verursachen. Deshalb bekommt jeder Konferenzteilnehmer beispielsweise eine Trinkflasche in Gelb, Grün oder Blau.
I think it's a good idea.
Ich finde, das ist eine gute Idee. Hier wird man schnell durstig und hier gibt es überall Wasserspender. Toll, so kann man das Wasser einfach mitnehmen.
Und so gibt es einfach weniger Müll, denn die Leute werden das mit nach Hause nehmen. Also mir gefällt die Idee. Durchschnittlich 4 Plastikbecher pro Konferenzteilnehmer pro Tag würden so eingespart, sagen die Verantwortlichen. Und tatsächlich gehören die an Gürteln oder Rucksäcken baumelnden Trinkflaschen zum typischen Bild der ersten Konferenztage. Aber auch beim Essen geht es umweltfreundlich zu. Mehr als die Hälfte der Mittagessen sind vegan und damit klimaverträglicher als Fleisch- oder Fischgerichte. Und wenn schon, dann wenigstens zertifiziertes Biofleisch, genauso Fisch. Und was übrig bleibt?
Waste food will be turned into smoothies.
Essensreste werden zu Smoothies verarbeitet. Und was nicht weiterverwertet werden kann, kommt in Biogasanlagen. Das ist gut.
That's good.
Dazu freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln für alle Teilnehmer, Leihfahrräder und Shuttle-Verbindungen mit Elektrobussen. Auch in der Vergangenheit seien die Klimakonferenzen durchaus schon so umweltverträglich wie möglich gewesen, heißt es von den Vereinten Nationen. Jetzt habe man die Schraube noch einmal etwas weiter gedreht, auch um allen anderen zu zeigen, es geht.
Soweit Jörg Sauerwein. Tja, wenn das so ist, wenn es denn wirklich so ist, dann haben die Gipfelorganisatoren ja Schlimmes abgewendet. Man stelle sich die Peinlichkeit vor, wenn jemand der Veranstaltung Vorwürfe, dem Klima zu schaden, und dann auch Klage einreichte. Das, berichtet Detlef Reben, kommt weltweit nämlich immer häufiger vor.
Per Gericht gegen den mangelhaften Klimaschutz der Regierungen vorzugehen, scheint in Mode zu kommen. Klimaschützer und zum Beispiel Kinderhilfsorganisationen greifen immer häufiger zur Klage gegen den Staat oder Energiekonzerne. Theresa Kahn von der niederländischen Stiftung Urgenda. Das Bezirksgericht von Den Haag hat 2015 entschieden, dass die niederländische Regierung ihre Bürger vor den schädlichen Auswirkungen des Klimawandels schützen muss, indem sie die Treibhausgasemissionen reduziert. Auf der anderen Seite der Erde hat das oberste Gericht Pakistans auf eine Klage eines Bauern entschieden, dass seine Menschenrechte durch die Untätigkeit der pakistanischen Regierung verletzt würden, und ordnete an, dass die Regierung ihre Klimapolitik verschärfen müsse. Weitere erfolgreiche oder noch laufende Klagen werden unter anderem aus Neuseeland, Irland, Norwegen und der Schweiz gemeldet. Auch Greenpeace hat Gefallen am Rechtsweg gefunden und unterstützt weltweit Klagen. Desiree Llanos von Greenpeace Südostasien. Vor 2 Jahren reichten 14 Organisationen und 18 Einzelpersonen eine Klage bei der philippinischen Menschenrechtskommission ein, und es war der erste solche Fall, der von einer nationalen Menschenrechtsgerichtsbarkeit angenommen wurde. Die Klage richtet sich gegen die Verletzung ihrer Menschenrechte durch große Energiekonzerne wie Shell, BP und Total. Und nach 2 Jahren werden wir im Dezember jetzt die erste Verhandlung haben. Noch mehr Klagen betreut die amerikanische Kinderhilfsorganisation Our Children Fund, unter anderem eine Klage von mehr als 20 amerikanischen Jugendlichen gegen ihre Regierung in Washington. Jugendlichen klagen nicht gegen die Untätigkeit der Regierung, sondern dagegen, dass sie jahrzehntelang aktiv ein klimaschädliches Energiesystem gefördert hat. Das hat weit mehr Treibhausgase zugelassen, als für die Gesundheit der Kläger verträglich ist. Eine der Kläger aus den USA ist Kieran Oman. Der 18-Jährige findet den Rechtsweg zwar nicht cool, aber gegen den Klimawandel ein gutes Mittel. Das Rechtssystem ist langsam, es scheint langweilig und undurchschaubar für Normalbürger. Aber wir sind Jugendliche. Es geht um unsere Zukunft in 50 Jahren, wenn sich die Folgen des Klimawandels voll zeigen könnten, wenn nichts für den Klimaschutz gemacht wird. Wir geben dem Kampf gegen eine gefährliche Klimazukunft ein Gesicht. Wenn man mehr solche Prozesse anstrengen könnte mit Jugendlichen als Kläger, das wäre unglaublich toll. Die Regierungen müssen mit mehr Druck für ambitionierteren Klimaschutz rechnen, durch Gerichte und weltweit.
Detlef Reven berichtete vom Weltklimagipfel COP23 in Bonn. Heute hat der Münchner Siemens-Konzern seine Bilanz vorgestellt und erläutert. Trotz Milliardengewinnen wird wieder ein Sparprogramm aufgelegt, und zwar vor allem in der Sparte Power und Gas. Schlechte Nachrichten für den einen oder anderen Mitarbeiter, berichtet Gabriel Wirth.
Siemens ist im vergangenen Jahr weiter gewachsen, allerdings nicht in allen Bereichen. Probleme gibt es in der Kraftwerkssparte Power and Gas sowie bei dem deutsch-spanischen Hersteller von Windkraftanlagen Siemens Gamesa. Die Probleme in diesen beiden Sparten haben die Bilanzpressekonferenz heute überschattet. Man wisse, was zu tun sei, erklärt Vorstandschef Joe Käser.
Unsere Power- und Gasdivision kämpft seit längerem, es ist nicht neu. Seit längerem mit einem sehr schwierigen Markt und sehr strukturellen Herausforderungen. Wir sind überzeugt, dass es auch weiterhin einen Weltmarkt für große Turbinen geben wird. Das ist ganz klar. Aber die Nachfrage wird deutlich kleiner sein. Und die Nachfrage, meine Damen und Herren, wird sich in Richtung Asien, Lateinamerika und Afrika verschieben.
Details zum geplanten Umbau der Kraftwerkssparte sowie des Geschäftsbereichs Prozessindustrie und Antriebe gab es heute nicht. Die sollen erst Mitte des Monats verkündet werden, nach dem geplanten entscheidenden Treffen des Wirtschaftsausschusses des Konzerns. Es droht der Wegfall von tausenden Stellen und gar die Schließung von Werken. Die Arbeitnehmervertreter haben Widerstand angekündigt. Einige Gewerkschafter nutzten heute die Gelegenheit und protestierten vor der Konzernzentrale gegen die Pläne.
Gestern haben wir gehört, was der Wechsel von General Motors zu PSA für den deutschen Autobauer Opel bedeutet. Jetzt haben die Neufranzosen erläutert, wie der Neustart beim Traditionsunternehmen en Detail vor sich gehen soll. Roman Warschauer mit Einzelheiten.
Opel hat heute in Rüsselsheim seinen Zukunftsplan der Öffentlichkeit vorgestellt. Damit soll das Unternehmen bis spätestens 2020 wieder in die Gewinnzone zurückkehren.
Opel-Chef Loscheller betonte, der Plan komme ohne Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen aus. Allerdings müsse man die Lohnkosten senken. Hier befinde man sich in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern. Opel will die Kosten für die Produktion verringern. Unter anderem soll die Zahl der zugrunde liegenden Autoplattformen deutlich gesenkt werden. Mit Blick auf die strengeren CO2-Vorgaben ab 2020 sollen mehrere Hybrid- und Elektroautos angeboten werden. Alle Opel-Modelle sollen künftig in Rüsselsheim entwickelt werden. Zudem will man weitere Märkte erschließen, etwa China, Brasilien oder Saudi-Arabien. Der Chef des Opel-Mutterkonzerns PSA, Tavares, sagte, Opel befinde sich in einer schwierigen Lage. Es gelte nun keine Zeit zu verlieren. 95% des Weges seien noch zu gehen.
Das war ein Bericht von Roman Warschauer. Jeder, der schon einmal eine Scheidung durchgemacht hat, als direkt Betroffener oder bei einem Familienmitglied, weiß, sowas kann sich hinziehen. Schmerzhaft ist es immer und teuer oft auch. Bei einer Scheidung, wie sie gerade zwischen Brüssel und London verhandelt wird, kommt es jedenfalls sehr, sehr teuer. Und öffentlich ist das Ganze auch noch. Obwohl, darum wollen wir aber auch gebeten haben, denn schließlich müssen wir als Steuerzahler den Rosenkrieg und seine Folgen am Ende ja auch bezahlen. In dieser Woche verhandeln die zukünftigen Ex-Partner ums Geld. Ralf Siener zum Stand der Scheidungsdinge.
Angela Merkel will die Annäherung, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel, heute und morgen bei den Brexit-Verhandlungen. Denn der letzte EU-Gipfel dieses Jahres naht bereits in gut einem Monat.
Hier ist insbesondere das Thema der finanziellen Verbindlichkeiten natürlich das herausragende Thema.
Doch herausragend Neues werden die Briten beim Thema Finanzen nicht präsentieren können. Denn Theresa May ist schon wegen der von ihr angebotenen 20 Milliarden Euro bei zahlreichen Parteifreunden in Ungnade gefallen. Vor allem bei den Anhängern des harten Brexit. Denn bei einem vertraglosen Herausfallen der Briten aus der EU müsste London überhaupt nichts an Brüssel überweisen. Der Handlungsspielraum der britischen Premierministerin ist also minimal. Mehr Geld will Theresa May nur anbieten, wenn die EU im Gegenzug zu Gesprächen über die zukünftigen Handelsbeziehungen bereit ist. Völlig ungeklärt sind die zukünftigen Beiträge der Briten zu den Pensionen von EU-Beamten, zur Europäischen Investitionsbank und zum Europäischen Entwicklungsfonds.
The withdrawal agreement on balance will probably favor the union in terms of the things like money and so on.
Bei der Frage der Ausgleichszahlungen sitze die EU am längeren Hebel, gab der britische Verhandlungsführer David Davis im Unterhaus zu, während es bei den Gesprächen über die zukünftigen Beziehungen ein Machtgleichgewicht gebe zwischen den Verhandlungspartnern London und Brüssel.
Whereas the future relationship will favor both sides and will be important to both of us.
Um die wirklich entscheidenden Milliardensummen geht es natürlich nicht bei der Scheidung, sondern bei den künftigen Handelsvereinbarungen zwischen der EU und Großbritannien. Die entsprechenden Gespräche aber will EU-Kommissionsverhandlungsführer Michel Barnier erst dann beginnen, wenn der Rosenkrieg um die Scheidungszahlung geklärt ist. Barnier hat in dieser kompromisslosen Haltung bisher die Unterstützung aller EU-Staats- und Regierungschefs. Die Hoffnung der Briten, Angela Merkel werde sich nach der Bundestagswahl auf Druck der exportabhängigen deutschen Industrie beim Thema Brexit-Bill entgegenkommen zeigen, hat sich nicht erfüllt. Damit wenigstens etwas Bewegung in die neue Brexit-Verhandlungsrunde kommt, präsentieren die Briten heute Zugeständnisse gegenüber den 3,2 Millionen EU-Bürgern im Vereinigten Königreich. Und zwar für die Zeit nach dem Brexit. Dabei geht es allerdings lediglich um die Vereinfachung von Verfahren, damit die bereits in Großbritannien lebenden und arbeitenden EU-Bürger ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht bekommen. Doch jeder noch so kleine Fortschritt zählt. Die Stimmung zwischen Brüssel und London ist nämlich angespannt. So angespannt, dass Mays Tory-Partei zwei ihrer Europaparlamentarier suspendierte, nur weil die es gewagt hatten, im Oktober in Straßburg für die Brexit-Entschließung des EU-Parlaments zu stimmen, in der die Briten aufgefordert werden, ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber der EU nachzukommen. Dasselbe sollten die Labour-Partei und die Liberaldemokraten ebenfalls tun, fordert Brexit-Verhandler David Davis. Von einer regelrechten Hexenjagd spricht deshalb bereits der Brexit-Beauftragte des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt.
Immer wenn es ums Geld geht, wird der Ton rauer. Warum sollte das beim Brexit anders sein? Mit diesem Bericht von Ralf Siener aus Brüssel endet unser Podcast für heute. Janine Biasi in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.